Ich starte gleich durch und beginne mit zwei Versen aus dem Hebräerbrief, diese Predigt, diese Botschaft. Folge damit einem Impuls vom Heiligen Geist, wie ich glaube. Und die zwei Verse, die haben nicht unbedingt sofort etwas mit Karfreitag zu tun, aber dann doch sehr viel. Ich lese uns mal vor aus Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Da steht: Motiviert euch gegenseitig zur Liebe und guten Werken. Wer sich absondert, begibt sich in Gefahr, sein göttliches Feuer zu verlieren. Ihr wisst, dass der Herr zu jeder Zeit wiederkommen kann. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Setzt euch. Kein Problem. Setzt euch rein. Kommt fast noch rechtzeitig. Genau. Die Verse sind für Leiter, denke ich, für Leiter von Gemeinden oder sonstigen Werken in der Regel bekannt. Und man könnte meinen, die hat Gott da reingeschrieben in die Bibel, um ihnen was an die Hand zu geben, damit die Leute mal ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn sie zitiert werden. Oder um mal Druck zu machen. Kommt mal und bleibt mal bei der Stange, bleibt mal dabei. Und ja, damit wir dann das machen, was Gott sich wünscht oder was die Leiter sich wünschen. Aber, ihr Lieben, das ist weit gefehlt. Wer Gott kennt, weiß, dass er so nicht agiert, dass er so nicht mit seinen Leuten umgeht und wir sollten das auch nicht machen. Die Verse hier und diese Aufforderungen, die da drin stehen, haben einen ganz anderen Background, einen ganz anderen Grund, eine ganz andere Gesinnung aus Gottes Herz heraus. Hier geht es nicht darum, eine Armee zu formen, die unter Druck Gottes Wort gehorsam ist. Oder vielleicht, weil man nicht vor leeren Bänken predigen möchte, vor leeren Stühlen predigen möchte. Leute, es geht hier viel mehr um die Gemeinschaft der Heiligen. Es geht darum, die Menschen, die zu Gott gehören, zusammenzurufen immer wieder und sie zu ermahnen, auch dabei zu bleiben. Das stimmt schon. Aber Gott hat seine Gründe dafür. Er will eine Gemeinschaft, er will Beziehungen haben, wie nur der Heilige Geist sie ermöglichen kann, wenn wir zusammenkommen, wenn wir beieinander sind, wenn wir zusammen Gott loben und preisen, wenn wir zusammen aufs Wort Gottes hören. Und so eine Gemeinschaft ist ein Gnadengeschenk, sagt die Bibel, ein Charisma, das eine Beziehung ermöglicht und der Menschen unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichsten gesellschaftlichen Ständen, egal wo sie herkommen, Gott stellt Menschen in seine Gemeinde hinein, ruft Menschen in seine Gemeinde hinein. Und wenn wir uns an seine Maßstäbe, an seine Anordnungen halten, dann funktioniert es irgendwie. Das funktioniert nirgends so auf diese Art und Weise, auch was Übernatürliches zu bauen, mitzumachen am Reich Gottes, wenn du einfach hergehst und würfelst irgendwelche Menschen zusammen und sagst, jetzt macht mal. Sondern es braucht diese Komponente, Gott braucht den Heiligen Geist, der die Menschen miteinander verbindet. Das hängt mit an Golgatha, hängt mit an der Erlösung, ihr Lieben. Was der Böse zerstreut hat, fügt Jesus durch die Erlösung wieder zusammen. Er fügt seinen Leib zusammen. Vergebung beinhaltet deshalb auch Gemeinschaft der Heiligen. Das hat mehrere wichtige Gründe. Jesus sagt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Auf eine ganz spezielle, besondere, geheimnisvolle Art und Weise ist er da, wo wir als Christen uns zusammenfinden in seinem Namen. In der Gemeinschaft kann Jesus viel intensiver erlebt werden, als wenn ich meinen Glauben alleine praktiziere. Das kennen wir doch alle. Wenn wir zusammen im Lobpreis stehen, wenn unterschiedlichste Begabungen, Berufungen zusammenkommen, wenn Gottes Geist wirkt, wenn er sich zu den Verheißungen stellt, die auf diese Gemeinschaft liegen, wenn wir das erleben und erfahren, ist es anders, wie wenn ich daheim Lobpreis höre, daheim Gott anbete. Ist auch schön, ist auch wichtig und auch richtig. Aber es liegen spezielle Zusagen auf dieser Gemeinschaft der Heiligen. Gott benutzt diese besondere, reine, diese heilige Atmosphäre, wenn wir zusammenkommen und beten. Er benutzt sein Wort, die Predigt, die gemeinsam gehört wird, um sich in besonderer Weise zu offenbaren, ihr Lieben. Das Wort Gottes hat so eine immense, so eine gehaltvolle Kraft in sich, insbesondere wenn wir gemeinsam drauf hören. Dort kann sich Gott speziell offenbaren, kann sich zeigen in unserer Mitte. Und ihr Lieben, dann werden Korrekturen möglich, die niemand sich selbst geben kann. In dieser Gemeinschaft, untereinander. Korrekturen geschehen in der Regel von außen. Dass jemand von außen zu dir spricht, dass jemand von außen dir sagt, da ist was, da hast du einen blinden Fleck. Da ist was, das braucht Veränderung. Und all das schließt Gemeinschaft mit ein. Die Begegnungen untereinander, unter uns, wenn wir zusammenkommen. Gott hat geplant, dass wir da unseren geistlichen Horizont geweitet kriegen. Durch die Erkenntnis, die der andere hat. Durch das, was er dem anderen mitgegeben hat. Das kann uns helfen, selber vorwärts zu kommen. Kann uns helfen, über unser Wissen über Gott und seine Absichten und seine Pläne, dass sich das vervollständigt in uns. Keiner weiß alles, keiner hat alles in sich. Wir brauchen einander. Und diese Gemeinschaft der Heiligen soll mich auch sensibel machen für die Nöte des anderen. Und dann kann ich lernen zu teilen. Wenn es mir gut geht, kann ich abgeben. Wenn ich selber Hilfe brauche, kann ich sie in dieser Gemeinschaft erfahren. Die Bibel sagt, dann kriegst du Gelegenheit, mit den Weinenden zu weinen. Um mit den Glücklichen auch zu lachen. All das ist in der Gemeinschaft möglich. Und darüber hinaus lässt sich auch der Missionsbefehl, den Jesus uns an die Hand gegeben hat, viel besser umsetzen in dieser Gemeinschaft der Heiligen. Es gibt so viele unterschiedliche Begabungen. Wir brauchen uns da, wir brauchen einander, dass wir einander das umsetzen, was Gott uns an die Hand gegeben hat, was er sich von uns wünscht. Mission ist Teamwork. Wer sich absondert, versucht in der Regel sich selber zu verwirklichen und dann findet man auch Gründe, seinen Alleingang zu rechtfertigen, oder? In Sprüche 18, Vers 1 steht, wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich und seine Wünsche. Heftig wehrt er sich gegen alles, was ihn zur Einsicht bringen soll. Das kenne ich. Geht mir manchmal auch so. Eine andere Übersetzung drückt es mal so aus, der Eigenbrödler tut nur, was ihm in seinen Kram passt, heftig wehrt er sich gegen jede bessere Einsicht. Ja, wenn man sich mal festgefahren hat, irgendwo, wenn man seine Meinung in Stein gemeißelt hat, ist es schwer, wenn man alleine ist, die zu korrigieren oder korrigiert zu kriegen. Noch ein Beispiel aus der Schöpfung heraus. Dass uns das zeigen soll, wie wichtig Gemeinschaft ist. Als die Schöpfung abgeschlossen war, sah Gott sich doch alles ganz genau an. Was stellte er dann fest? Es war alles sehr gut, hat er gesagt. Sehr gut. Könnt ihr mal wieder lesen, 1. Mose 1, 31, da steht das so. Und dann, etwas später, Adam hat mittlerweile den Tieren allen Namen gegeben und hat geguckt, ob da jemand für ihn dabei ist. Es war niemand dabei. Und dann hat Gott noch was hinzugefügt. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, dass der Adam allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Ich sag's mal so. Mit der Erschaffung der Frau wollte Gott den Adam irgendwie optimieren. Oder? Ist das das richtige Wort? Die Frauen nicken schon. Die Männer wissen es noch nicht genau. Aber ich finde es schon. Er wollte ihn beschenken. Er wollte ihn vervollkommnen, sag ich mal. Er war schon sehr gut. Also wir Männer sind schon sehr gut, oder? Aber wir sind optimierungsfähig. Auf jeden Fall. Ja, das geht ja auch ins Negative. Ne? Manche sehen ja ihren Ehepartner fast als Strafe, habe ich auch schon gehört. Ja, aber so soll es nicht sein. Und so hat sich Gott das auch nicht gedacht, sondern er wollte den Adam beschenken. Ja, er wollte ihn beschenken. War ein kleiner gedanklicher Einwurf an der Stelle. Um das jetzt rüberzuziehen auf die Gemeinschaft der Heiligen. Hast du deine Geschwister in der Gemeinde schon einmal als Geschenk gesehen und Gott auch für jedes Geschenk gedankt? Auch für die, die nicht ganz auf deiner Wellenlänge liegen? Wisst ihr, was Adam nicht sah, sollte Eva sehen. Was Adam nicht konnte, sollte Eva vollbringen und ihm dabei helfen. Was Adam nicht wusste, das hat vielleicht Eva gewusst. Gemeinsam waren beide vollkommen. Ich glaube, das war das so der Grundgedanke Gottes, so stelle ich mir das vor. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild, denn ebenso verhält sich's mit der Gemeinschaft der Gläubigen. Gemeinsam können wir Jesus vollkommen abbilden. Ich glaube, das ist sein Wunsch. Gemeinsam können wir die Botschafter an seiner Stadt sein, die er sich wünscht. Da brauchen wir einander dazu. Der Text fügt ja in Vers 25 Folgendes noch hinzu. Wer sich absondert, begibt sich in Gefahr, sein göttliches Feuer zu verlieren. Das ist noch ein Aspekt, der damit drin liegt. Manchmal verwende ich doch, habe ich auch schon hier vorne verwendet, das Bild von einem Feuer. Spricht ja hier auch, göttliches Feuer. Zwar Holzfeuer. Habt ihr alle schon gesehen? Wart ihr alle schon drumherum gestanden? Habt ihr euch alle schon dran gewärmt und dran erfreut? Und ihr kennt das, wenn da viel Holz aufeinander liegt, es brennt super schön und jedes Holz brennt langsam ab. Wenn du aber ein Holzstück herausziehst aus diesem Feuer und legst es auf die Seite, was passiert relativ schnell? Es hört schnell auf zu brennen, dann glimmt es noch ein bisschen, glüht noch ein bisschen vor sich hin und dann wird es schwarz, geht aus, gänzlich, wird kalt. Und das ist ein geniales Bild auf Gemeinschaft, auf Gemeinde. Wir brauchen einander, dann können wir dieses Feuer, das Gott sich in uns wünscht, dann können wir diesen Glauben, den er sich von uns wünscht. Er sagt ja mal an anderer Stelle, wenn er wiederkommt, wird er so einen Glauben, so einen brennenden Glauben in den Leuten, die zu ihm gehören, wird er den bei uns finden, wird er das sehen, wird er uns bei der Arbeit finden, wird er uns beim Miteinander finden, wird er uns in dieser Gemeinschaft vorfinden. Und dann so fast mit erhobenen Zeigefinger sagt er, ihr wisst, dass der Herr zu jeder Zeit zurückkommen kann. Zu jeder Zeit. Ich weiß, gerade die Theologen, das haben sie aber schon zu allen Zeiten gemacht und ging mir und geht mir auch manchmal so, da denkt man, naja, jetzt wenn ich in meine Bibel schaue, jetzt müsste Endzeit, klar, sind wir mittlerweile, Logo, aber jetzt müsste ja noch das und das da ist auch noch nicht ganz und das könnte auch noch erst einmal sich erfüllen müssen. Aber wisst ihr, der Herr tickt manchmal ganz anders wie wir und sieht Sachen anders wie wir. Und all unsere Erkenntnis ist Stückwerk und die Bibel sagt, zu jeder Zeit kann er wiederkommen. Und die Bibel ist immer wahr. Ja, er kann kommen, er könnte heute kommen, er könnte jetzt kommen. Und dann sagt er, wo stehst du? Bist du bereit? Kannst du mit Jubel im Herzen sagen, Maranatha, ja, komm bald. Halleluja. Leute, wie schnell verliert der den Anschluss, der nicht oder nicht mehr bereit ist, sich einzuordnen, sich korrigieren zu lassen und zu teilen, sein Leben zu teilen, seinen Glauben zu teilen, seinen Glauben auch mit Menschen, die nicht glauben, die Jesus nicht kennen, zu teilen, wo sich die Möglichkeit ergibt. Aber eben auch mit den Glaubensgeschwistern sein Leben zu teilen. das gibt dem Teufel ein leichtes Spiel bei dem, der seinen Weg allein gehen will. Leute, heute ist Karfreitag. Und auf Golgatha hat Jesus es sich alles kosten lassen, damit wir hier und jetzt als befreite Gotteskinder Gemeinschaft haben können. Dieses "Es ist vollbracht", das er ausgerufen hat, beinhaltet das auch, diese Gemeinschaft der Heiligen, dieses Vorrecht, dieses teuer erkaufte Vorrecht, ein Kind Gottes sein zu dürfen, verbindliches Glied in einer Ortsgemeinde sein zu dürfen, ein lebendiger Baustein sein zu können. Das hat Jesus uns erkauft. Und dann die Gemeinschaft, diese besondere Gemeinschaft beim Abendmahl. Wir werden es heute nicht feiern, habt ihr schon gemerkt. Wir feiern es am Sonntag. Auch einen Impuls folgend vom Heiligen Geist habe ich das auf den Sonntag gelegt. Aber dieses Abendmahl, das sollte wie so ein, weiß nicht, ob es das richtige Bild ist, wie so ein Sahnehäubchen im Leben von einem jeden Nachfolger Jesus sein. Mögt ihr Sahne auf dem Kuchen obendrauf? Viele schon, ne? Wir haben eine Freundin, die liebt Sahne. Sie sagt, sie darf sich kein so ein Sahne, es gibt so Geräte, wo man daheim die Sahne selber rauslassen kann, sagt, ihr dürft sie nicht sich daheim in die Küche stellen, sonst geht sie auf. Aber dieses Bild ist auch schön. Der Kuchen ist schon lecker, aber die Sahne obendrauf. Sprich, die Gemeinschaft der Heiligen, das ist schon super, wenn wir uns treffen. Das ist schon ein Riesenvorrecht. Aber wenn wir zusammen Abendmahl feiern dürfen, das ist nochmal was Besonderes. Hier ist nochmal besondere Zusage und Verheißung von Jesus drauf. Und das werden wir feiern am Sonntag. Und es ist so besonders, dass es auch besonders gewürdigt werden sollte, glaube ich. Und Jesus hat es ja auch in besonderer Weise angeordnet, hat diese besondere Gemeinschaft angeordnet. Ich lese uns zum Abschluss diese Verse nochmal vor aus Lukas 22, Abvers 15. Da sagt Jesus: "Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passahmahl zu essen, bevor ich leiden muss. Ihr sollt wissen, ich werde das Passahmahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist." Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte: "Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich sag euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist." Da nahm er ein Brot, er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: "Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst." Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte: "Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen." Halleluja. Und ich glaube, es ist immer wieder gut und richtig, sich auf diese besondere Begegnung mit unserem Herrn so vorzubereiten. Im 1. Korintherbrief, ab Kapitel 11, Vers 23, da geht das los, auch nochmal übers Abendmahl. Und da ist dieser Vorbereitungsaspekt auch mit beinhaltet. Und wer mag und das auch so sieht, der kann heute schon damit beginnen, sich, ich sag mal, zu reinigen, zu heiligen. Wir können das immer wieder lesen, gerade im Alten Bund sehen wir das immer wieder. Wenn Gott auf besondere Weise seinen Leuten begegnen wollte, dann hat er ihnen befohlen: "Heiligt euch, bereitet euch vor, mir zu begegnen." Er war bei ihnen in der Wolkensäule, in der Feuersäule, aber wenn es besondere Begegnungen gegeben hat, dann hat er gesagt: "Hey, jetzt gebe ich euch eine gewisse Zeit, bereitet euch vor, ich komme in besonderer Weise." Und Gott ist heilig. Und auch wir sollten heilig sein, sagt er, das wünscht er sich von uns. Ja, dann hat er angeordnet, sie sollen sich waschen. Also ich hoffe, ihr seid geduscht heute. Spätestens am Sonntag. Also es ist auch gut, sich äußerlich zu waschen, besonders an den Stellen, die, wenn man es länger nicht macht, zu muffeln anfangen. Diesen Aspekt hat Gott auch im Sinn gehabt. Aber viel wichtiger, Leute, ist die innerliche Reinigung. Das war ihm eigentlich wichtig. Das Äußerliche war nur ein Bild auf das, dass wir innerlich sauber sein sollen. Dass wir immer wieder aus der Gnade der Vergebung leben sollen, täglich, wenn nötig. Ja, dass wir unsere Herzen waschen lassen sollen, dass wir sein Blut brauchen, um unsere Sünden abzuwaschen. Das ist doch nicht nur einmalig geschehen. Wir verfehlen uns alle mannigfaltig täglich, sagt die Bibel. Wir brauchen immer wieder dieses Reinigungsbad in seinem Blut, ihr Lieben. Ja? Und wenn auch eure Sünde blutrot ist, so soll sie doch weiß werden wie Schnee. Ein Bild, das ich bis heute so richtig, warum Gott solche Bilder benutzt, ich finde grandios, wie soll rotes Blut mich weiß waschen wie Schnee. Aber Gott hat das verfügt, dass nur das Blut Jesu das kann. Halleluja. Ein Herz, eine Seele, einen Menschen reinwaschen von aller Sünde, von aller Schuld. Kann das Blut Jesu bis heute. Und die Bibel sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Jesus ist nicht in uns. Wäre fatal. Wenn wir aber meine Sünde, wenn ich die bekenne, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich bete und bitte euch, bis Sonntag in diesen Prozess der Reinigung und Heiligung mit hineinzugehen. Wir bitten euch überhaupt als Ältestenschaft, als Diakonenschaft der Gemeinde hier. Wir fühlen uns von Gott und sehen uns von Gott in einem Prozess der Heiligung, der Beziehungsheiligung und Reinigung hineingeführt. Wir haben uns vor kurzem erst wieder getroffen, haben da gebetet, haben gemeinsam auf Gott gehört und wir glauben, dass er diesen Prozess sich wünscht von uns als Gemeinde und wir als Gemeindeleitung wünschen uns von euch als Gesamtgemeinde, dass ihr uns da mit hineinbegleitet, dass ihr das zulasst, dass ihr euch selber von Gott überprüfen lasst, vom Heiligen Geist durchchecken lasst. Wie sehen eure Beziehungen aus? Wie sieht deine Beziehung zu deinem Gott aus? Wie sieht deine Beziehung zu dir selber aus? Wie sehen die Beziehungen zu den Menschen in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Kind, mit deinen Kindern aus? Mit deinen Nachbarn? Aber auch ganz speziell mit deinen Glaubensgeschwistern. Wie steht's da um dich bestellt? Wie ist es da um dich bestellt? Ist dein Herz in Ordnung? Gott wünscht sich das, dass wir da uns neu aufstellen, ihr Lieben. Der Heilige Geist hat da seinen Finger auf uns als Gemeinde gelegt. Und wir wollen diesen Prozess mit unserem Gott gehen, wollen diesen Prozess der Heiligung, der Reinigung mit ihm gehen, damit er uns weiterführen kann. Und wir wünschen uns, ich wünsche mir, dass wir den Auferstehungssonntag, diese besondere Begegnung mit König Jesus in dieser Herzenshaltung vorbereiten. Jeder Prozess, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt, oder? Immer so. Und den muss jeder persönlich tun und auch die darauffolgenden Schritte muss jeder von euch persönlich tun. Wir gehen mit, wir wollen ein Stück weit vorangehen, haben euch da ein bisschen Zeit vorweg, schon sind wir da vorangegangen, aber wir wollen mit euch gehen, wollen euch mitnehmen. In diesem Prozess. Und ich weiß, Jesus freut sich riesig und er bereitet großen Segen für uns vor, wenn wir da entsprechend vorwärts gehen. Auch auf diesen Sonntag hin. Ich weiß nicht, was er für euch, für den Einzelnen vorbereitet hat, aber ich bitte euch, geht da schon mal mit, geht gedanklich mit, betet mit da hinein, betet auf den Sonntag hin, auf diesen Auferstehungssonntag hin, Jesus zu begegnen. Ich kann da nur werben an der Stelle. Aber ich weiß, dass Jesus treu ist und dass er sich dazu stellt, wenn wir das versuchen umzusetzen, was er uns an die Hand gibt. Wenn wir ihm gehorsam sind, dann kann all das geschehen, was er sich wünscht, was wir lesen, wo wir uns danach sehnen. Ja, Zeichen und Wunder. Übernatürliches. Das wünschen wir uns doch. Heilungen. All das, was wir in der Bibel finden. Manchmal stehen wir uns da selber im Weg und blockieren. Lass den Heiligen Geist zu dir reden an der Stelle und bereite mit uns den Sonntag vor. Halleluja. Wir haben noch ein Abschlusslied. Das Lobpreisteam kommt nach vorne. Und Lass uns dankbar sein für die Impulse, die uns Gott schenkt, die uns der Heilige Geist schenkt. Es gibt keinen schöneren Ort, als im Willen Gottes zu sein. Es gibt keinen sichereren Ort, als im Willen Gottes zu sein. Es gibt keinen friedvolleren Ort, als im Willen Gottes zu sein. Das kann manchmal mitten im Sturm sein. Aber wenn ich weiß, hier soll ich sein, hier will mich Gott haben, dann kommt sein übernatürlicher Frieden. Halleluja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Karfreitag weiterhin. Genießt diesen Feiertag, diese freie Gesundheit, diese freie Zeit. Das ist normal beim Uwe, oder? Das ist, genau. Sind wir doch schon gewöhnt. Ja, genießt das. Ich würde sagen, der Uwe hat es genossen, aber wir sind ja nicht abergläubisch, ne? An keinem Punkt. Dann ich bitte.